Laudetur Jesus Christus, hier ist Radio Vatikan. Unser Nachrichtenmagazin.
Heute mit folgenden Themen. Papst Franziskus ruft zum Einsatz gegen Kindersklaverei auf. Notre-Dame-Wiederaufbau ist Zeichen der Hoffnung für die ganze Welt. Und der letzte Stand der Vorbereitungen auf das Heilige Jahr in Rom. Um dies und mehr geht's heute bei uns. Herzlich willkommen zum Nachrichtenmagazin von Radio Vatikan, heißt sie Anne Preckel. Papst Franziskus hat zum Gebet für die Millionen von Kindern aufgerufen, die heute weltweit unter sklavenähnlichen Bedingungen leben. Jedes Kind, das verlassen, ausgegrenzt oder ohne medizinische Versorgung oder Schulbildung zurückgelassen wurde, ist ein Schrei, der zu Gott aufsteigt, das hebt der Papst in einer Nachricht auf X hervor. Um Kindersklaverei zu beenden, muss man den betroffenen Familien alternative Verdienstmöglichkeiten erschließen. Das betont am Internationalen Tag gegen Kindersklaverei im Interview mit uns der Chefredakteur des österreichischen Missio-Magazins Alle Welt, Christoph Lehermeyer.
Zwar habe sich die Situation dank der stärkeren Bewusstseinsbildung verbessert, meint Lehermeyer, der selbst in betroffenen Gebieten recherchiert hat.
Trotzdem ist es auch in Pakistan die Lage weiterhin prekär. Es ist einfach wir haben es hier mit stark wachsenden Bevölkerungszahlen in diesen Ländern zu tun, mit Ländern, in denen Armut immer noch weit verbreitet ist und in denen solche Phänomene bis heute ebenso weit verbreitet sind.
Generell sei weltweit die Zahl der Kinder, die sich in sklavenähnlichen Zuständen und Ausbeutung befinden, zurückgegangen. Doch immer noch seien, so die letzten Schätzungen der Kinderhilfsorganisation UNICEF, rund 160 Millionen Kinder weltweit betroffen. Insbesondere in Ländern wie Pakistan riskiere besonders die christliche Minderheit, gehöre sie doch der untersten Schicht der Gesellschaft an, wo Ausbeutung und Kinderarbeit naturgemäß weit verbreitet seien, gibt Lehermeyer zu bedenken.
Ich war für Recherchen für unser Missio-Magazin Die Alle Welt in Pakistan und habe mich mit diesem Problem der Schuldknechtschaft, der Ausbeutung beschäftigt, bin dem nachgegangen, besonders in den Ziegelfabriken. Ziegelfabriken, dort ist es gang und gäbe, dass Kinder beim Klopfen und beim Machen dieser Ziegeln eingesetzt werden.
Damals habe er einen 5-jährigen Jungen, Saim, getroffen, dessen Bild dann auch auf dem Cover des Missio-Magazins landete. Seine Geschichte sei praktisch ein Beispielfall, wie es gelingen könne, derart missbrauchte Kinder aus diesen prekären Verhältnissen zu befreien, berichtet Lehrmeier, der für die damaligen Recherchen in der Region Punjab unterwegs war.
Wir haben zuerst in der Alle Welt diese Geschichte gemacht und haben dann Multan, das ist in der Region Punjab, diese Ziegelei besucht. Da sind hunderte christliche Familien, die Tag für Tag nichts anderes tun, als Ziegel zu machen unter verheerenden Verhältnissen. Und dieser Sein, dieser Bub, als ich ihn dann besucht habe, ist es dank der Hilfe der örtlichen Caritas gelungen, viele dieser Kinder in die Schule zu bekommen. Weil das ist ja das Essentielle, dass der Schritt aus der Schuldknechtschaft ist ja nur dann auch möglich, wenn diese Kinder dann in die Schule gehen können, wenn diese Bildung erwerben und wenn damit sichergestellt ist, dass zumindest die nächste Generation ein besseres Leben hat.
2 Jahre später habe er denselben Jungen wieder getroffen. Mittlerweile ein richtiger Schulbub, der dank der Caritas-Arbeit gemeinsam mit hunderten weiteren Kindern aus prekären Verhältnissen nachmittags die Schule besuchen konnte.
Und das war dann schon dieser Strahl der Hoffnung, der auch möglich ist. Und es ist eine Arbeit im Kleinen, aber diese Arbeit im Kleinen wird von gerade kirchlichen Organisationen in vielen Teilen der Welt gemacht.
Ein weiteres Beispiel für diese vorbildliche Arbeit habe auch in der Demokratischen Republik Kongo in den Kobaltminen von Kolwezi erlebt. Kobalt ist ein Metall, das in Elektroautos, Batterien, Smartphones und vielen weiteren Produkten für den westlichen Markt eingesetzt wird.
Und auch dort ist Kinderarbeit weit verbreitet. Also Kinder, die in Minen hinuntersteigen und nach diesem Metall schürfen. Sehr gefährliche Arbeit, sehr ausbeuterische Verhältnisse. Und dort sind zum Beispiel die Schwestern vom Guten Hirten aktiv. Ganz erstaunlich, die haben Schulen gegründet, an die 7 Schulen. Und auch die sind mit diesem Angebot Tag für Tag in den Minen, wo es darum gilt, die Eltern einmal zu überzeugen, ihre Kinder in die Schule zu schicken. Und das geht natürlich nur, wenn man auch den Eltern ein Alternativangebot macht. Also wenn man den Eltern alternative Einkommensformen für sie schafft. Und genau das tun die Schwestern von Guten Hirten. Die haben dann Agrarprojekte, wo die Eltern zu Geld gelangen. Und das ist dann der erste Schritt, wo sie sagen, ja, es ist möglich, dass mein Kind dann in die Schule geht. Weil all diese Eltern, die ich getroffen habe, keine dieser Eltern will ja eigentlich, dass die Kinder schon mitarbeiten müssen. Nur sie haben einfach keine andere Wahl. Und um diese Wahl geht es, also um diese alternativen Formen von Einkommen, die möglich sind.
Nicht nur in Pakistan, sondern auch in Indien und der Demokratischen Republik Kongo habe er die Erfahrung gemacht, dass es gerade die vielen kirchlichen Organisationen und Orden seien, denen es durch aufopfernde Arbeit vor Ort gelinge, diese Alternativen zu schaffen. Doch für diese Arbeit brauche es auch viel Mut, komme es doch immer wieder zu Repressalien gegen diejenigen, die sich gegen das mafiöse System der Schuldknechtschaft auflehnten.
Und wie zum Beispiel diese Ordensschwestern im Kongo dort aktiv sind und versuchen, diese Kinder aus dieser Leibeigenschaft herauszubringen, ist sehr erstaunlich und sehr ehrfurchtsvoll und etwas, was sehr viel Mut erfordert. Und das kann, glaube ich, an vielen Orten dieser Welt beobachtet werden. Und all diese Organisationen, all diese Orden haben mir gesagt im persönlichen Gespräch, dass das ja sie auch tun in Nachfolge Jesu, also dass das etwas ist, was für sie ganz entscheidend ist, praktisches Leben und praktisches Tun, um sich für Kinderrechte einzusetzen.
Besonders wichtig, um sich dem Phänomen entgegenzustemmen, sei zunächst einmal die Bewusstseinsbildung für das Problem selbst, hätten ihm viele, die in diesem Bereich aktiv seien, ans Herz gelegt, berichtet Lea Meyer weiter.
Ein erster Schritt ist gesetzt worden über dieses Lieferkettengesetz, das ja vor kurzem vom Europäischen Parlament beschlossen wurde. Auch da wird es in der Praxis nicht immer leicht sein, festzustellen, weil wir ja vom Erzeuger bis letztlich zum Verkäufer ja oft viele Zwischenschritte sind, und ich glaube, es ist nicht immer nachvollziehbar. Aber man kann natürlich eine grundsätzliche Skepsis an den Tag legen, zum Beispiel im Bereich Kleidung. Wenn man als T-Shirt um 3, 4, 5 Euro angeboten werden, ist schon zu hinterfragen, woher das kommt. Ich glaube, das ist der erste Schritt.
Ein zweiter Schritt könne dann in konkreter Unterstützung für die Organisationen bestehen, die vor Ort das Phänomen bekämpften.
Es gibt viele kirchliche Einrichtungen, die sich Tag für Tag einsetzen, die wirklich Großartiges leisten, um Kinder in die Schule zu bringen. Und wie ich es vorher erläutert habe, fängt das ja bei den Eltern an. Die Eltern brauchen alternative Einkommensformen, damit sie überhaupt in der Lage sind zu sagen, Kinder nicht länger heranzuziehen für diese Arbeiten. Und ich glaube, wenn man diese kirchlichen Einrichtungen unterstützt, indem sie Schulen schaffen, indem sie alternative Einkommen schaffen, so wie zum Beispiel diese Good Shepherd Sisters, die Schwestern von Guten Hirten, die Caritas und viele andere, auch uns, Missio Österreich, ist das auch ein sehr guter Schritt, wie man dafür sorgen kann, dass weniger Kinder ausgebeutet werden, dass weniger Kinder in Schuldknechtschaft enden und dass mehr Kinder eine Schulbildung erfahren. Und diese Schulbildung ist immer noch der beste Weg, um sie aus diesen Formen der Ausbeutung herauszubringen.
Für Radio Vatikan, Christine Seuss.
Hören Sie nun weitere News. Frankreich. Ein Zeichen der Hoffnung für die ganze Welt sieht in der Wiedereröffnung von Notre-Dame de Paris, 5 Jahre nach dem Großbrand, der Rektor der Kathedrale. In einer zerbrochenen Welt voller Spannungen und Verzweiflung zeige sie, was tot schien, steht immer noch, dank der Solidarität aller, die das möglich gemacht haben. Dies sagte Olivier Ribadeau-Dumas gegenüber der Diözesanen-Online-Quelle Paris Notre-Dame zum 5. Jahrestag des Brandes vom 15. 16. April 2019. Im Zuge von Renovierungsarbeiten war damals ein Großfeuer ausgebrochen, das Dächer und Dachstuhl, Teile der Gewölbe sowie den Vierungsturm zerstörte. Die Wiedereröffnung der Kathedrale soll am 8. Dezember stattfinden. Vatikan. In Vorbereitung auf den zweiten Teil der Synode zur Synodalität im Oktober organisieren Spitzen katholischer Frauenorganisationen gemeinsam Gespräche im Geist. Dazu findet am 23. April ein internationaler Zoom-Workshop statt. Die Initiative führt die Weltunion der katholischen Frauenorganisationen in Zusammenarbeit mit ihrem Weltfrauenobservatorium und dem Ignatianischen Begegnungsnetzwerk Ignatian Encounter Ministry durch. Ziel ist, die Synodenmethodik in die Praxis umzusetzen und die Beteiligung von Frauen an einer synodalen Kirche in Mission zu vertiefen. Anmeldeschluss für die Veranstaltung ist der 18. April. Mehr Infos dazu auf unserer Website radiovatikan.de. Vereinte Nationen. UN-Menschenrechtskommissar Volker Türk hat Israel erneut vorgeworfen, humanitäre Hilfe im Gazastreifen zu behindern und zivile Bauwerke zu zerstören. Während des islamischen Festes Eid al-Fitr vergangene Woche habe die israelische Armee im Zentrum der Enklave und in Gazastadt mindestens 8 Moscheen angegriffen und am Sonntag 3 weitere zerstört, erklärte Türk am Dienstag in Genf. Insgesamt seien nach Angaben der Hamas geführten Behörden mittlerweile 534 Moscheen zerstört oder beschädigt worden. Der UN-Vertreter betonte, religiöse Stätten stünden unter besonderem Schutz des Kriegsrechts. Türk verlangte von neuem einen sofortigen Waffenstillstand. Die Geiseln in der Hand militanter Palästinenser müssten freigelassen und humanitäre Hilfe ungehindert zugelassen werden. Wer humanitäre Hilfe bringe oder suche, dürfe niemals angegriffen werden. Am 24. Dezember will Papst Franziskus das heilige Jahr 2025 eröffnen. Die Stadt Rom investiert in viele kleinere, aber bleibende Maßnahmen. Die wenigen größeren Baustellen liegen im Zeitplan und die Stadt fühlt sich gewappnet für die erwarteten 50 Millionen Menschen. Das erklärte der zuständige Stadtrat Mariano Angelucci vor internationalen Journalisten an diesem Dienstag in Rom.
Doppelt so viele Besucher wie beim letzten regulären Heiligen Jahr, nämlich 50 Millionen, erwartet die Stadtverwaltung in Rom, alles in allem, Touristen mit eingerechnet. Die Großveranstaltungen des Heiligen Jahres werden sich auf 5 Orte konzentrieren, 3 im Zentrum und 2 außerhalb.
Piazza San Pietro,
Petersplatz, Lateran, Circus Maximus sowie der Park von Centocelle und Tor Vergata, beide in der südöstlichen Peripherie. Dass die von massiven Verkehrsproblemen geplagte Metropole mit dem Transport zu vieler Gäste überfordert sein könnte, glaubt man in der Stadtverwaltung nicht. Wir haben einen umfassenden Empfangs- und Arbeitsplan, um sicherzustellen, dass alles reibungslos verläuft, sagt Mariano Angelucci, der in der Kommune Rom für Tourismus und Großevents verantwortlich ist. Pilgernde seien häufig zu Fuß unterwegs. Dennoch hat die Stadt massiv in den öffentlichen Nahverkehr investiert. Wir haben die gesamte U-Bahn-Flotte der Linien A und B erneuert und arbeiten an der Renovierung sämtlicher Stationen, so der Stadtrat. Dadurch werden die U-Bahn-Linien A und B rechtzeitig zur Eröffnung des Heiligen Jahres wieder optimale Fahrzeiten haben, was es ermöglicht, eine größere Anzahl von Pilgern und Touristen in unserer Stadt zu empfangen. Rom hat derzeit nur 2 Metrolinien, A und B, die sich am Hauptbahnhof Termini kreuzen. Die dritte, Metro C, ist noch im Bau. Es fehlen ausgerechnet die Haltestellen im Zentrum. Angelucci zufolge wird der für Touristen besonders wichtige U-Bahnhof am Kolosseum bis zur Mitte des Jahres 2025 eröffnet. Außerdem hat die Stadt 500 neue Linienbusse angeschafft und sie will 4 neue Straßenbahnlinien einrichten. Ob die zum Heiligen Jahr bereits fahren, ist nicht ganz klar. Wir haben einen Verkehrsplan für die nächsten 10 Jahre erstellt, so der Stadtrat. Überhaupt richtet Rom bei der Planung der Infrastrukturmaßnahmen fürs Heilige Jahr den Blick auf das Bleibende. Wir haben beschlossen, das Jubiläumsprojekt genau auf diese Weise anzugehen. Mit 5 bis 6 großen Projekten, aber vor allem mit vielen kleinen Eingriffen in die Stadt, die auch die zukünftige Lebensqualität verbessern werden. Wir arbeiten an Straßen, Gehwegen, Parks, städtischen Gebieten und Schulstraßen. Wir wollen eine bessere Stadt für die Einwohner Roms nach Abschluss des Heiligen Jahres haben. Was die Großbaustellen betrifft, so läuft zeitlich alles nach Plan, versichert Angelucci. Das beruhigt vor allem die Römer, die mit der auf 8 Jahre angelegten Sperrung der zentralen Piazza Venezia für die Bauarbeiten an der Metrolinie C ohnehin ein schweres Los haben. Auch sauberer will Rom zum Heiligen Jahr und darüber hinaus werden. In der Tat ist zusätzlich zum permanenten Stau auf den Straßen die Müllabfuhr ein von Römern wie Gästen stark wahrgenommenes Defizit. In den 2 Jahren seit Amtsantritt von Bürgermeister Roberto Gualtieri habe sich bereits einiges getan, erklärt der Stadtrat. Bald soll Rom seine erste große Abfallbehandlungsanlage erhalten. Das würde nebenbei 150 Millionen Euro Müllausfuhrkosten jährlich einsparen. Wir stellen zusätzliches Personal ein und haben bereits Maschinen für die Reinigung und Abfallsammlung erworben. Dies wird es uns in den kommenden Monaten ermöglichen, die Sauberkeit der Stadt erheblich zu verbessern und die Pilger und Touristen, die nach Rom kommen, bestmöglich zu empfangen. Rom hat sich also hohe Ziele gesteckt. 3,3 Milliarden Euro aus 3 verschiedenen Töpfen fließen in die Umsetzung. Die Gäste sollen eine funktionierende, saubere Stadt vorfinden, Römer und Römerinnen bleibende Vorteile aus dem Heiligen Jahr für ihren beschwerlichen urbanen Alltag ziehen. Und ein bisschen geht es auch darum, kohärent zu werden mit der Botschaft der Hoffnung und der universalen Geschwisterlichkeit, die das Heilige Jahr aussenden will. So zumindest steht es im Pressetext des Stadtrats. Gudrun Seiler, Radio Vatikan.
Und nun geht es rund. Bayer Leverkusen hat sich erstmals die deutsche Fußballmeisterschaft gesichert. Für Leverkusen-Fans war das wie Ostern und Weihnachten zusammen. Da gratuliert auch der Kölner Erzbischof und FC-Fan Rainer Maria Kardinal Wölki.
Auch als FC Köln-Fan zoll ich dieser großen Leistung meine volle Anerkennung, schreibt der Kölner Erzbischof in einem am Montag veröffentlichten Post auf der Facebook-Seite des Erzbistums Köln. Das Team hat diesen Titel absolut verdient, so Kardinal Wölki. 5 Spieltage vor Saisonende hatte sich der Verein Bayer Leverkusen am Sonntag die deutsche Fußballmeisterschaft gesichert. Er gewann 5:0 gegen Werder Bremen. Der Erfolg wurde in Leverkusen ausgelassen gefeiert. Die Stadt gehört zum Erzbistum Köln. Unsere Kollegen vom Kölner Domradio sprachen mit dem Leverkusener Stadtdechant Heinz-Peter Teller.
Gestern haben die Glocken geläutet, sofort, dass das klar war. Alle Glocken an, so wie Ostern. 4-5 Minuten, das haben wir schon gemacht. Ja, klar. Das haben auch die Küster unter sich gemacht. Da brauche ich mich gar nicht kümmern, das läuft alles automatisch.
Das Image der Stadt Leverkusen wird vom Chemieriesen Bayer dominiert. Bayer steckt inzwischen in der Krise. Deshalb sei es für das Selbstbewusstsein der Stadt wichtig, in so einer Situation den Meistertitel gewonnen zu haben.
Ja, ich glaube schon, dass das psychologisch große Wirkung hat und den Zusammenhalt der Stadtgesellschaft fördert, der unterschiedlichen Stadtteile. Leverkusen hat ja auch kein Zentrum in dem Sinn wie Köln etwa, sondern es ist ja so ein bisschen zersiedelt in 3 Zentren. Und das ist natürlich immer eine förderliche Maßnahme. Auch die verschiedenen Volksgruppen, die da sind, alle jubeln zusammen. Das ist schon eine schöne Sache. Ich sah das gestern bei uns gegenüber, ist eine griechische Kneipe. Da waren etliche Leute aus allen möglichen Ländern, die zusammen gefeiert haben. Ich finde das toll.
So der Leverkusener Stadtdechant Heinz-Peter Teller. Für Radio Vatikan, Mario Galgano.
Und damit endet unser Nachrichtenmagazin an diesem Dienstag. Anne Preckel war heute im Studio und verabschiedet sich herzlich von Ihnen. Besuchen Sie uns gerne auch im Internet auf radiovatikan.de. Dort finden Sie News, Berichte, Podcasts und auch Videos rund um Papst, Vatikan und aus der Weltkirche. Alles Gute für Sie, wo immer Sie uns zuhören. Hier ist Radio Vatikan. Laudetur Jesus Christus.